Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch in Schopfloch sein darf. Genau, Johannes, du hast es vorhin schon gesagt, heute soll es darum gehen, wie wir zu Jüngern werden. Und ich habe das Thema einfach mal genannt, von Jesus reden und seine Jünger werden. Und ich habe euch ein Bild zum Anfang mitgebracht. Wunderschöne Landschaft, Schottland Highlands, Ende April 2024. Ich war auf dem Männerwochenende dort unterwegs mit einer Gruppe und wir waren eingeteilt so in so kleine Teams, so 9, 10 Leute. Wir sind da durch die Highlands gestapft, herrliche Natur. Du hörst kein Flugzeug, kein Auto, kein gar nichts. Das ist richtig, richtig genial. Genau. Und das Ding ist, wenn du da so durch die Gegend läufst, geht es ziemlich hoch und runter, also so bis 600 Höhenmeter geht es hoch, also ähnlich wie bei uns im Schwarzwald, das ist ziemlich steil, sieht man auch. Dann lässt irgendwann manchmal so ein bisschen die Puste nach, ne? Und der ein oder andere hat so einen Durchhänger. Und wir hatten einen richtig coolen Typen bei uns im Team, der war so ein richtiger Motivationstyp und der hat uns immer vom italienischen Abend erzählt. Der hat gesagt, hey Männer, in 2 Tagen gibt es den italienischen Abend. Und das hat uns übel motiviert und wir sind da voll dran geblieben. Es hat uns gepusht. Es gab nie einen italienischen Abend. Wir suchen immer noch nach einem Termin. Aber das zeigt, finde ich, sehr deutlich, wie viel eine Vision ausmachen kann. Wenn man eine Vision hat, der man hinterherläuft, und eine Vision ist per Definition etwas... Jetzt will es nicht, ihr müsst mir helfen. Eine Vision ist ein konkretes, motivierendes und erstrebenswertes Bild der Zukunft eines Unternehmens oder einer Organisation. Vielleicht hast du auch persönlich eine Vision für dein Leben, dann sicher auch von dir. Und auch Jesus, er hatte eine Vision, nämlich die Vision vom Reich Gottes. Und er hat mal gesagt, die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Und um Menschen dafür zu motivieren, hat er zu Leuten gesagt, kommt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Und ihr als Schopflocher, ihr habt eine Vision, wir in Hirschweiler, wir haben auch eine Vision, deswegen die zwei Icons, ich habe die einfach drin gelassen. Genau. Und mein erstes Thema heute ist, wie werde ich selbst ein Jünger von Jesus? Das ist ein bisschen inspiriert von dieser Visionsgeschichte. Und nächste Woche bin ich nochmal hier in Schopfloch. Da kommt dann Teil 2, da soll es darum gehen, wie mache ich andere zu Jüngern von Jesus. Also 2 Teile. Heute Teil 1 und ich habe uns einen Text aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Und ich lese einfach mal ab Vers 57. Und da heißt es, unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Ein anderer forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Und dieser Text, er macht eine Sache klar, Jesus sucht Nachfolger und keine Follower. Und jetzt könnte man ja natürlich sagen, okay, Nachfolger und Follower, das eine ist ja nur die Übersetzung von dem anderen in eine andere Sprache. Aber wenn du das Ganze mal googelst, wirst du feststellen, dass du 2 unterschiedliche Ergebnisse bekommst. Wenn du Follower eingibst, dann wirst du feststellen, dass es jemand ist, der irgendwie eine eigene Entscheidung getroffen hat, der einen Kanal abonniert. Der eine oder andere kennt es natürlich von euch. Man folgt irgendwelchen Leuten auf Insta oder TikTok oder wo auch immer, ne, um ein bisschen mitzukriegen, was bei denen so läuft. Und da musst du nicht viel machen, ne? Da bist du eher so ein bisschen passiv unterwegs, das kriegst du einfach auf dein Smartphone draufgespielt, kannst einfach angucken, da versumpft man manchmal auch. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr disziplinierter als ich, aber ich versumpfe da manchmal auch. Genau, und das ist eher so eine passive Haltung. Und wenn du Nachfolger eingibst, dann ist interessanterweise kommt so Nachfolger von jemandem, zum Beispiel wenn jemand in Rente geht, gibt es halt einen Nachfolger oder so. Genau, und es ist mehr so eine aktive Entscheidung. Aber oftmals hast du nicht so viel Einfluss auf diese Entscheidung, sondern eher andere entscheiden für dich, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel wieder Bürgermeisterwahl in Schopfloch ist, dann gibt es vielleicht einen Nachfolger, vielleicht ist der amtierende Bürgermeister auch sein eigener Nachfolger, vielleicht auch nicht, ne? Aber auf jeden Fall kannst du dich da nicht einfach aufstellen lassen, kannst nicht einfach hingehen und sagen, ey, ich bin jetzt der Bürgermeister von Schopfloch, sondern da gibt es halt eine Wahl und ist ja auch gut so, ne? Und dann gibt es halt ein Einsetzungsverfahren und dann wird der, der die meisten Stimmen bekommt, hat auch da der Nachfolger, ne? Es ist mehr so eine aktive Rolle, eine aktive Handlung. Und Jesus, er sucht Nachfolger. Und Nachfolge von Jesus ist niemals nur eine eigene Entscheidung. Es geht der Ruf von Jesus voraus. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge. Und Jesus macht hier diesen drei Kandidaten klar, dass Nachfolge jetzt nicht einfach nur so ein bisschen so ein Follower-Ding ist, mal das Ding liken, irgendwie am Start sein, ein bisschen konsumieren und dann läuft die Sache. Und das merken wir schon bei dem Ersten. Er hat sich das irgendwie nicht so ganz überlegt. Die anderen sprechen Jesus mit Herr an, er spricht Jesus nicht mit Herr an. Weiß nicht, ob er verstanden hat, wer da vor ihm steht. Das verrät uns der Text aber auch nicht. Auf jeden Fall macht Jesus ihm klar, hey, du, Nachfolge hinter mir her, das ist eine ernste Sache. Das ist nicht irgendwie so ein Abenteuerding, so ein Hobby, was man mal macht und dann war es das, sondern das ist eine ernste Angelegenheit, ne? Also, und Jesus nimmt dann halt so ein Beispiel von so Füchsen und Vögeln, ne? Also die laufen den ganzen Tag rum oder fliegen irgendwo rum, aber die haben trotzdem ihr festes Zuhause. Die haben ihre Base, wo sie hin zurückkehren am Abend und wo sie pennen können. Und Jesus sagt, hey du, ich wandere von einem Ort zum nächsten. Also ich bin noch viel unstetiger als die Füchse oder die Vögel. Und auch irgendwie der Zweite, den Jesus dann sogar auffordert, ihm nachzufolgen, der hat die Prios irgendwie woanders. Natürlich, seine Ausrede ist gut, ne? Er will seinen Vater begraben und das war damals eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Ich denke, das ist heute immer noch eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe, wenn jemand sagt, hey, du, dein Vater, den kann auch jemand anders beerdigen. Also ganz ehrlich, ich glaube, dem würde man den Vogel zeigen und sagen, sag mal, ja, spinnst du eigentlich? Das kann ich doch nicht bringen. Und Jesus sagt trotzdem, das Reich Gottes ist wichtiger als diese wichtige Aufgabe. Und auch dem Dritten setzt Jesus einen Stopp, weil Jesus sagt, hey, Nachfolge ist nicht verhandelbar. Du kannst nicht die Bedingungen für die Nachfolge irgendwie mit mir hier jetzt ausdiskutieren und dann machen wir irgendwie 50-50 oder sowas, sondern Jesus sagt, ich setze die Bedingungen fest. Und Jesus, er hat kurze Zeit vorher hat er seinen Jüngern gesagt, was Nachfolge bedeutet und das ein bisschen ausgeführt. Und ich mag uns das einfach mal vorlesen. Da sagte Jesus zu allen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem eigenen Leben hängen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich aber selber verliert oder schweren Schaden nimmt? Denn wer sich nicht zu mir und meinem Wort bekennt, muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Das sage ich euch und es ist wahr. Hier stehen einige, die werden nicht sterben, sondern das Reich Gottes erleben. Jesus ersucht Jünger, er sucht Nachfolger, die sich ganz bewusst in seinen Auftrag mit einklinken und den mal fortführen, wenn er irgendwann mal nicht mehr da ist. Also er sucht Leute, die im Prinzip fähig sind, einfach dieses Reich Gottes, seine Vision weiterzutragen und seine Vision groß zu machen, auch wenn er irgendwann wieder bei Gott, seinem Vater ist. Und für diese Aufgabe braucht es Leute, die entschlossen sind. Es braucht Leute, die nicht nur so Follower-Konsumenten sind und irgendwie da sind, sondern es braucht Leute, die wirklich entschlossen sind und die auch kapiert haben, worum es geht. Und da gehören diese drei leider nicht dazu. Und du kannst dir das ungefähr so vorstellen, ne? Stell dir vor, du hast irgendwie ein Fest angekündigt, ne, hast auch schon jemanden beauftragt, der das für dich plant, weil du bist gerade auf Geschäftsreise und kommst erst abends rechtzeitig zur Party. Ne? Und jetzt wird der Typ halt gerade an dem Tag vorher wird er halt krank. Jetzt wirst du dir sicher nicht irgendjemanden suchen, der König der Entschuldigungen ist und für alles irgendwie eine Ausrede hat, sondern du wirst dir einen Macher suchen. Du wirst dir einen Typen suchen, der irgendwie das Ding durchzieht, der das auf die Beine haut und sei es, dass er das Ding in 5 Stunden auf die Beine stellt. Hauptsache fest steht abends, weil wäre schon ein bisschen peinlich, wenn die Gäste kommen und es nicht kein Essen gibt oder Getränke fehlen oder sonst irgendwas. Und genauso geht es Jesus auch. Er sucht Leute, die einfach anpacken. Er sucht Leute, die nicht irgendwie bei der ersten Schwierigkeiten gleich die Flinte ins Korn schmeißen, sondern er sucht Leute, die es einfach durchziehen. Und Jesus, er lehnt diese 3 ab, weil sie für den Auftrag eines Nachfolgers ungeeignet ist. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie ist das bei uns? Wie ist es bei dir und bei mir? Sind wir Nachfolger oder sind wir Follower? Das war mein erster Gedanke, Jesus sucht Nachfolger, keine Follower. Und der zweite Gedanke ist, Jesus ruft in die Nachfolge. Nachfolge ist niemals nur deine eigene Entscheidung. Es geht mit dem Ruf von Jesus los, dass Jesus Leute in seine Nachfolge hineinruft. Dass Jesus sagt, hey, du komm, folg du mir nach. Genauso wenig, wie du dich selber in ein Amt einsetzen kannst, genauso wenig kannst du dich selber zu einem Jünger machen. Und Jesus sagt, folge mir nach. Und dieser Aufruf, folge mir nach, der hat immer so 2 Bausteine. Zum einen dieses folge mir, das ist die Einladung, mit Jesus unterwegs zu sein. Und gleichzeitig ist es diese Herausforderung, nämlich du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Also diese 2 Bausteine, und die wollen wir uns geschwind angucken, nämlich diese Einladung, dich aktiv seiner Gegenwart auszusetzen. Dazu lädt Gott dich ein, ganz bewusst in seiner Gegenwart auch zu verweilen. Ihr habt es jetzt heute Abend gemacht, ihr seid in diesen Gottesdienst gekommen, um euch dieser Gegenwart Gottes auszusetzen und euch dadurch einfach auch verändern zu lassen. Und nichts anderes bedeutet es, Jünger von Jesus zu sein, nämlich so eine dauerhafte Lebens- und Lerngemeinschaft mit Jesus einzugehen und von ihm zu lernen und auch von den anderen zu lernen, die auch mit ihm in dieser gleichen Lebens- und Lerngemeinschaft drinstecken. Und da gibt es manchmal Highlights und es gibt Krisen, die es gemeinsam zu durchstehen gibt. Es gibt Feste zu feiern, es gibt Menschen, die liegen dir vielleicht nicht so, die schleifen an deinem Charakter ganz schön ordentlich und da fliegen manchmal vielleicht auch die Funken und manchmal hobelt es vielleicht auch Späne runter, was nicht ganz so angenehm ist. Und es geht darum zu lernen, wie ist denn das? Wie stellt sich Gott Leben vor? Und es geht darum, diese Sehnsucht nach dem neuen Leben, das Jesus schenkt, irgendwie zu entdecken. Und Jesus hat mehr Interesse an deinem Sein als an deinem Tun. Jesus hat mehr Interesse an deinem Sein als an deinem Tun, weil es Jesus um dich persönlich geht. Es geht um dich persönlich, wie du heute Abend hier sitzt. Jesus möchte, dass du wächst. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Und es geht nicht darum, irgendwie dir eine Aufgabe aufs Auge zu drücken oder sonst irgendwas, sondern es geht Jesus darum, dass du wachsen darfst. Und das ist das, was er auch mal selber gesagt hat. Er hat mal gesagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich zu tragen gebe, ist keine Last. Jesus, er lädt uns ein, so wie die Menschen damals, zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden. Und die Leute, die mussten damals viele so Vorschriften und Gesetze und so Zeugs erfüllen. Und da waren echt einige, die richtig, wir würden sagen, die hatten Burnout. Ne? Die waren richtig emotional und psychisch einfach angeknackst, weil es so viele Regeln gab, die es zu befolgen gab. Und Jesus sagt, hey, kommt zu mir, und er benutzt dieses Bild, ne, aus der Landwirtschaft von 2 Ochsen, die in so ein Joch eingespannt werden. Und das war damals einfach ein stehendes Bild für eine Lehre von so einem Lehrer, der wie Jesus durch die Lande gezogen ist. Und Jesus, er lädt uns ein, dass wir eintreten in dieses Joch, also in diese Lebens- und Lerngemeinschaft, zu der uns Jesus einlädt. Und weil es Jesus, wie gesagt, um dich persönlich geht, ist ihm dein Sein wichtiger als dein Tun. Und Jesus, er lädt uns ein, uns von dem zu lösen, was keinen Ewigkeitswert hat. Uns von den Dingen frei zu machen, die irgendwie nicht beständig sind. Aber wie passiert das eigentlich mit dem Ruf heute, wenn Jesus Leute ruft? Damals ist Jesus physisch durch die Dörfer gezogen, hat Leute einfach ganz praktisch gerufen. Er hat gesagt, hey, komm, folge mir nach. Aber wie ist das eigentlich heute? Weil Jesus läuft jetzt nicht so in menschlicher Gestalt, gerade durch Schopfloch oder Hirschweiler oder irgendwo hier im Schwarzwald rum. Aber wir können trotzdem seinen Ruf hören durch sein Wort. Und ich finde, Paulus, er hat es mal richtig gut zusammengefasst. Er hat mal gesagt oder geschrieben besser, also der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Also es kommt durch das Hören der Botschaft, das kann passieren durch eine Predigt oder durch ein Lied, wie wir sie heute Abend gehört haben. Es kann sein, dass es durch ein persönliches Gespräch passiert, dass Menschen einfach zu dieser Entscheidung kommen, jawohl, ich will diesem Jesus nachfolgen. Es kann sein, dass es durch einen Post passiert bei Insta oder dass dir vielleicht irgendwer auf der Straße ein Traktat oder sowas in die Hand drückt. Und der Ruf Jesu ist nicht nur eine Einladung, komm, sondern er ist auch die Herausforderung. Ich habe vorhin schon gesagt, dass diese Lebensgemeinschaft manchmal auch eine Zumutung ist. Und Jesus fordert uns heraus, ihn auf Prio 0 zu setzen. Prio 2, relativ wichtig. Prio 1, richtig wichtig. Prio 0, super, super, super wichtig. Und das ist das, was Jesus deutlich macht. Setz ihn auf Prio 0, also auf das Wichtigste, was es gibt. Und dazu fordert er diesen einen Mann heraus. Er fordert ihn heraus, alle gesellschaftlichen Pflichten hinter diese Prio 0, hinter diesen Auftrag zu setzen, Gottes Reich zu verkünden. Und Gottes Reich, das bedeutet nichts anderes, als dass Menschen sagen, jawohl, ich will mich nach dem ausrichten, was Gott Freude bereitet. Ich will das tun, ich will das umsetzen in meinem Leben, in dem Bereich, wo ich Einfluss habe, was Gott wichtig ist. Ich will die lebensschaffenden Prinzipien, die Gott mir für mein Leben schenkt, die will ich umsetzen und dadurch irgendwie Gott einen Raum geben in meinem Umfeld, wo er wirken kann und wo er Dinge einfach verändern und gestalten darf. Und Jesus macht deutlich, mein Nachfolgeruf ist wichtiger als jede Pflicht, weil Jesus deutlich macht, ich bin der Christus. Jesus macht deutlich, ich bin der Christus und deshalb ist meine Nachfolgeaufforderung eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und deshalb ist meine Nachfolgeaufforderung eine Entweder-Oder-Entscheidung. Wir folgen interessanterweise immer irgendwelchen Dingen und deshalb ist nicht die Frage, ob wir etwas folgen, sondern wem wir folgen. Und wir folgen immer den Dingen, denen wir gehorchen. Wir folgen immer den Dingen, die wir gehorchen. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was ist das bei uns? Ne? Also was ist das, wo wir springen, wenn es ruft? Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wenn du sagst, hey, mir ist wichtig, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen, dann wirst du immer irgendwie aktiv werden, wenn plötzlich jemand eine Erwartung an dich stellt. Du wirst es merken und wirst merken, hey, boah, das macht irgendwie was mit mir. Was mache ich jetzt mit dieser Erwartung? Ich will sie vielleicht eigentlich gar nicht richtig erfüllen. Ich halte sie vielleicht auch für gar nicht wichtig, aber irgendwie treibt es dich halt um. Und das müssen jetzt keine Erwartungen oder so sein, es kann auch was ganz anderes sein. Und die Frage ist, was ist das bei dir? Der Sache, der wir folgen, die hat Auswirkungen auf unser Leben im Hier und Jetzt, aber auch darauf, auf unser Leben nach dem Tod. Weil dem, was wir folgen, wird darüber entscheiden, wo wir das Leben nach dem Tod verbringen. Wenn du Jesus folgst, wirst du dein Leben bei Jesus verbringen. Wenn du Jesus nicht folgst, wirst du dein Leben nicht bei Jesus verbringen. Und ich mag einen dritten und letzten Punkt dazu stellen, nämlich Jesus nachzufolgen umfasst unser ganzes Leben. Also es geht nicht einfach nur irgendwie drum, so ein bisschen religiöses Zeug zu machen, so ein bisschen in der Bibel zu lesen, ein bisschen zu beten und da irgendwie den Bible-Bizeps rauszupacken und zu sagen, hey, guck mal, was ich für ein geiler Typ bin oder guck mal, was ich für coole Worte verwende, um irgendwie zu beten oder sonst irgendwas, sondern es geht Jesus viel mehr um dein ganzes Leben, um deine ganze Existenz. Und oftmals wird es so ein bisschen mit so Kuchenstücken verteilt. Jetzt gab es leider keine Kuchengrafik, deswegen gibt es jetzt Kreise. Ihr müsst euch das jetzt einfach ein bisschen vorstellen. Und so gibt es ja verschiedene Lebensbereiche. Und wenn du jetzt nicht mit Jesus unterwegs bist, könnte man sagen, es gibt vielleicht diese Lebensbereiche. Ne? Es gibt Arbeit, es gibt Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zum Partner, zu anderen Menschen vielleicht bei dir im Geschäft oder so. Es gibt Hobbys, denen du nachgehst. Irgendwas formt deine Identität. Dann gibt es Dinge, die mit Geld zu tun haben in deinem Leben, ganz wichtiger Bereich. Dann natürlich Medien, gerade Medienkonsum. Ich denke, das ist in unserer Zeit ein ganz wichtiger Lebensbereich. Sexualität ist vielleicht so ein Lebensbereich. Man könnte vielleicht wahrscheinlich noch 10, 20 weitere Bereiche da anführen, die dazukommen. Und jetzt ist es oftmals so, dass man denkt, ja okay, wenn ich jetzt Christ werde und an Jesus glaube und die Entscheidung treffe, dann kommt Jesus da einfach dazu. Ne? Also die Kreise sind gleich, ich habe nur da oben einen Kreis hingemacht, wo Jesus drin steht. Und dann hört man manchmal, dass man sagt, ja, und du musst dann einfach Jesus mehr Raum geben. Und die Frage ist, ob das halt funktioniert. Ich glaube, dass es nicht funktionieren kann, weil wenn der Kreis mit Jesus größer wird, werden die anderen Kreise kleiner. Und wenn du das ins Extreme durchdenkst, dann werden alle Kreise immer kleiner. Vielleicht fliegt auch irgendwann ein Kreis raus. Auf jeden Fall ist irgendwann ein Kreis irgendwie, der wird irgendwie weggedrückt. Und das ist meistens relativ ungesund, wenn wir Dinge in unserem Leben wegdrücken, wenn wir Lebensbereiche wegdrücken, weil die entwickeln dann so eine komische Eigendynamik und erzeugen dann irgendwelche Krankheiten, die nicht so schön sind. Und die andere Frage ist, wer lebt denn so? Wer lebt denn so? Und deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass das unrealistisch ist und weil ich auch glaube, dass das, was die Bibel lehrt, nicht das ist, was ich hier in dem Modell aufgezeichnet habe, sondern etwas anderes uns lehrt, nämlich, dass Jesus unser ganzes Leben da hineinwirken will, habe ich euch hier so ein Flipchart-Paper mitgebracht, das ungefähr so aussieht. Ja, wir ziehen es noch ein Stück zurück, dann seht ihr auf der rechten Seite auch was. Nämlich, dass Jesus immer mehr zum Zentrum unseres Lebens werden möchte. Und klar, das ist ein Prozess, ne? Das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, wenn du sagst, hey, das mit dem Jesus ist cool, mit dem unterwegs zu sein. Wenn du sagst, das ist eine Entscheidung, die ich heute Abend treffe, dann wird es nicht heute Abend sofort passieren, sondern das ist so ein Prozess, der nach und nach passiert. Und dann passiert Folgendes, wenn Jesus im Zentrum deines Lebens steht, werden sich nach und nach die anderen Lebensbereiche darum orientieren. Die werden sich nach diesem Jesus ausrichten und er wird anfangen, einzelne Lebensbereiche zu verändern. Zum Beispiel im Geschäft vielleicht, wenn du so an so eine Bürosituation denkst, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass ein Kollege gesagt hat, hey, du, geh du mal ans Telefon, da ruft der Kunde XY an, ich mag den eh nicht und heute habe ich einen schlechten Tag, sag einfach, ich bin nicht da. Ne? Und dann kannst du ja schnell sagen, ja, der ist nicht da, was gibt es für ein Problem und so. Aber ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir irgendwann feststellen, dass Jesus sagt, hey, so kannst du nicht leben. So kannst du nicht leben, weil das ist nicht in Ordnung, dass du den Kollegen da anlügst, mit dem du da telefonierst. Und dann wirst du wahrscheinlich zu deinem Kollegen sagen, hey du, das mache ich nicht. Das widerspricht meinen Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich will Jesus folgen und deswegen mache ich das einfach nicht. Und so wird es auch in den anderen Bereichen, wird es passieren, dass Jesus da Dinge anstößt in deinem Leben, wo er sagt, hey du, das sehe ich einfach anders, das möchte ich, dass du das anders lebst. Das ist nicht gut, wie du das lebst, weil es dich oder deine Beziehung oder andere Menschen zerstört. Und das kann in jedem Bereich passieren. Das kann beim Thema Geld passieren, es kann beim Thema Medienkonsum passieren oder wo auch immer. Jesus wird auf jeden Fall deine Identität auch einfach nachhaltig prägen und verändern. Und das ist aber ein Bild, wo wir nicht einzelne Lebensbereiche irgendwie verdrängen oder die keinen Platz mehr haben, sondern vielmehr dürfen wir Jesus in diese einzelnen Bereiche mit hineinnehmen. Und dürfen lernen in diesen einzelnen Bereichen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein, sein Nachfolger zu werden. Und es passiert natürlich Stück für Stück, ne? Also ich kapiere nicht alles auf einmal, das wird so Stück für Stück passieren. Vielleicht gibt es auch Bereiche, wo Jesus sagt, hey du, bei der einen sagt er, hey mit Medienkonsum müssen wir anfangen, der andere sagt er vielleicht, du, deine Arbeitsbeziehungen, die müssen wir als erstes mal anschauen. Und die Frage ist ja, gebe ich dem Heiligen Geist die Erlaubnis, in diese einzelnen Lebensbereiche hineinzuwirken und Dinge von ihm verändern zu lassen? Ich habe vorhin gefragt, wie werde ich selbst ein Jünger von Jesus, indem ich diese zwei Bausteine in mein Leben integriere, nämlich, dass ich die Einladung von Jesus annehme, sein Nachfolger zu werden, und dass ich die Herausforderung annehme, Jesu Nachfolger zu werden. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie wächst du ganzheitlich in deiner Jesus-Beziehung? Wie wächst du ganzheitlich in dieser Beziehung hinein? Und natürlich, das sind jetzt hier 7 Lebensbereiche. Ne? Wahrscheinlich würdest du, wenn du das Ding aufzählst, noch mal 10 finden. Ne? Du kannst ja nicht mit allen gleichzeitig anfangen. Also das funktioniert nicht, so viel Zeit hast du nicht, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ne? Aber manchmal ist es ja so, dass Jesus so Dinge anstößt, dass du vielleicht eine Predigt hörst und sagst, boah, die Predigt, die war richtig cool, die hat irgendwie voll in meine Situation gesprochen. 3 Tage später kommt jemand vorbei und gibt, du hast ein Gespräch mit dem, ist richtig cool, und der gibt dir nochmal einen Impuls genau zu dem gleichen Thema und du sagst, hä, was, wie passt das jetzt zusammen? Vielleicht liest du dann noch in der Bibel oder hörst ein Lied, wo das auch irgendwie so dazu passt, und dann merkst du, dass das sich so ein Knotenpunkt ergibt. So ein Knotenpunkt, wo Gott immer wieder so ein Thema irgendwie anstößt in deinem Leben. Und wenn du das merkst, am besten schreibst du das auf, wenn dir das mal irgendwie auffällt, dass es irgendwie 1-2 Mal vorkommt, weil du kannst dir nicht alles merken. Ich kann mir Sachen nicht alle merken, von dem her, ich schreibe die Sachen einfach auf und dann wirst du feststellen, hey, da bilden sich manchmal so Knotenpunkte. Und vielleicht könnte das sein, so einen Knotenpunkt einfach mal anzugehen und zu fragen, hey Gott, was ist eigentlich dieser Knotenpunkt, an dem du mit mir arbeiten möchtest? Was ist dieser eine Lebensbereich, mit dem du in diesem Jahr mit mir arbeiten möchtest? Vielleicht ist es auch was, was in 2 Monaten erledigt ist, gar kein Thema. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich mache ein persönliches Beispiel. Und zwar, ich beschäftige mich viel gerade so damit und ich merke, dass Gott es irgendwie angestoßen hat. Wie geht es für mich weiter? Natürlich beruflich, für mich steht ein Stellenwechsel an. Ich denke, das haben die meisten von euch mitbekommen im nächsten Sommer. Und dadurch hat Gott es irgendwie angestoßen, aber auch durch andere Punkte einfach in meinem Leben, wo er mir irgendwie klar macht, hey Jonathan, du musst dich damit mal auseinandersetzen. Wie willst du eigentlich leben? Wofür willst du leben? Und wie gestaltest du das? Zum Beispiel hat er mir jetzt ein Buch geschenkt, Ruhe, Arbeit, Ewigkeit von John Mark Comer. Vielleicht kennt es der ein oder andere, in dem ich gerade lese. Und ich merke, das ist irgendwie so ein Knotenpunkt, den Gott durch verschiedene Dinge einfach in meinem Leben herauskristallisiert hat. Und wo ich sage, ja, ich will da jetzt dran arbeiten, weil Gott irgendwie mit mir da dran arbeiten möchte. Genau, und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon erlebt hast, so Sachen, aber ich mag dich herausfordern, da einfach mal aufmerksam zu sein in den nächsten Wochen und zu gucken und auch Gott zu fragen, Gott, was ist eigentlich so dieser Knotenpunkt, was ist so dieser Lebensbereich, an dem du mit mir jetzt einfach die nächsten Wochen und Monate gerne arbeiten möchtest. Genau, wie werde ich ein Jünger von Jesus? Soweit mal ein paar Gedanken für heute Abend. Ich sage Amen und ich mag mit Jesus reden. Ich bete. Jesus, hab du einfach vielen Dank, ja, dass du uns einlädst, deinen Nachfolger zu werden und dass du uns herausforderst, auch deine Nachfolger zu werden. Jesus, und du siehst, wie uns das mit dem Thema geht. Du siehst, was uns da bewegt, was uns beschäftigt. Jesus, danke, dass du jeden Einzelnen kennst. Danke, dass du uns lieb hast und dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Jesus, und ich bete einfach darum, ja, für diejenigen, die du jetzt einfach angesprochen hast heute Abend, dass du einfach schenkst, dass wir dranbleiben dürfen an dem, was uns wichtig geworden ist und dass wir ja da einfach wirklich auch konkrete Schritte gehen dürfen und dass wir erleben dürfen, Jesus, wie du unser Leben einfach positiv veränderst. Danke, dass du da bist und danke, ja, dass du uns rufst, auch 2 oder 3 Mal, wenn es wir vielleicht beim ersten Mal nicht verstanden haben. Danke, dass du einfach mitgehst auch in diesen Abend. Amen. Wir singen noch mal ein Lied, oder? Ah, du machst noch eine Ansage, okay, gut.